Liebe Gemeinde, Jesus Christus führt Menschen in die Freiheit. Menschen werden bei ihm heil. Davon erzählen uns die Evangelien, denn die Evangelien sind ja genau das frohmachende Botschaft. Das heißt, das Wort Evangelium, frohmachende Botschaft, frohe, gute Nachricht, eine gute, frohmachende Botschaft. Jesus Christus führt Menschen in die Freiheit und macht sie heil. Und das färbt auf Gemeinden ab. Christliche Gemeinden, das sind Orte, an denen Menschen heil werden, an denen Menschen in die Freiheit geführt werden. Ich weiß, es gibt auch manchmal andere Erfahrungen. Menschen erleben Gemeinde als eng, kein Raum, um frei zu atmen. Aber manchmal und auch wirklich nicht selten erzählen mir Menschen genau das. Sie haben unsere Gemeinde heilsam erfahren. Sie genießen die Weite, die sie hier atmen können. Und das freut mich, so etwas zu hören, denn dazu sind wir da. Das ist meine feste Überzeugung. Dazu sind wir da. Und eine Erzählung ganz zu Beginn des Markus-Evangeliums weist auch genau in diese Richtung. Die möchte ich jetzt lesen, Markus 2, die Verse 1 bis 12. Als er nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum hineinging, wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war, und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen: Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Liege und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle in Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Wollte der Mann das eigentlich? Wir wissen es nicht. Es wird uns nicht erzählt. Vielleicht hat dieser Mann seine Freunde um Hilfe gebeten. Ich habe gehört, Jesus ist in der Stadt. Könnt ihr mich zu ihm tragen? Vielleicht kann er mir helfen. Kann sein, dass der Mann seine Freunde darum gebeten hat. Es kann aber auch sein, dass sie ihn vor diesem Krankentransport gar nicht erst gefragt haben, ob er will. Dass sie ihn einfach gepackt haben und mitgenommen haben. Jedenfalls sind sie jetzt unterwegs zu ihm, zu Jesus Christus. Sie gehen aus dem Haus, durch die Straßen und Gassen. Die Liege schaukelt beim Tragen. Der Mann auf der Liege muss sich festhalten. Die Leute in den Gassen beobachten die fünf Freunde neugierig, befremdet, vielleicht auch belustigt. Möglicherweise war der Mann seinen Freunden dankbar, und er hat das ihnen auch immer und immer wieder gesagt: Danke, dass ihr das für mich tut, danke, dass ihr mich durch die halbe Stadt schleppt. Er könnte aber auch vor sich hingeschimpft haben den ganzen Weg lang: Was macht ihr denn da? Passt doch auf. Warum fragt ihr mich nicht wenigstens, ob ich überhaupt herumgeschleppt werden will bis nach Meppen? Was soll denn das überhaupt bringen? Was der Mann auf der Trage von diesem Krankentransport hält, erfahren wir in der Erzählung nicht. Es ist dem Evangelisten Markus nicht wichtig. Wir wissen nur, die Freunde wollen das. Es ist ihnen wichtig. Sie versprechen sich etwas davon. Sie setzen ihre Hoffnung in Jesus. Vielleicht kann ja der ihrem Freund helfen. Sie kommen zu dem Haus, in dem Jesus sich aufhält. Es platzt aus allen Nähten. Bis auf die Straße stehen die Leute. Es ist kein Durchkommen. Erst sind sie enttäuscht. Die ganze Mühe war umsonst. Ich habe euch doch gleich gesagt, dass das eine Schnapsidee ist, könnte der Mann auf der Liege gesagt haben. Dann kommt einem die Idee übers Dach. Er zeigt zur Treppe, die zum Dach hinaufführt. Seine Freunde gucken ihn fragend an. Na, wir schaffen ihn aufs Dach und lassen ihn von da aus zu Jesus herunter. Jetzt seid ihr vollkommen durchgeknallt, könnte der Mann auf der Liege genörgelt haben. Doch die Freunde tun genau das. Die Freunde senken den Gelähmten durch das Dach vor Jesus herab. Jesus schaut zu ihnen auf. Er sieht, was sie für ihren Freund auf sich genommen haben. Er sieht ihren Glauben. Der Glaube der vier Freunde trägt den Gelähmten. Es ist ihr Glaube und nicht sein Glaube. Zielstrebig, kühn und risikobereit ist ihr Glaube. Sie begehen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Egal, sie glauben, dass Jesus ihrem Freund helfen kann. Also bringen sie ihren Freund zu Jesus. Das gibt es. Davon erzählt diese Geschichte. Ein Mensch wird von dem Glauben seiner Freundinnen und Freunde getragen. Es ist ihr Glaube, nicht sein Glaube. Ihr Glaube trägt ihn. Ich freue mich, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus findet. Ich wünsche mir, den Glauben in Menschen zu wecken. Das möchte ich gerne. Aber in dieser Geschichte geschieht das erst einmal nicht. Die Freunde versuchen nicht, ihren Freund zum Glauben an Christus zu führen. Sie wollen ihn nicht bekehren, mit keinem Wort. Sie tragen ihn mit ihrem eigenen Glauben zu Christus. Diesen Mann hätten die Freunde mit ihren Bekehrungsversuchen möglicherweise bedrängt und in die Ecke getrieben. Der Mann, der so unter seinem erbärmlichen Leben zu leiden hat. Es kann sein, dass die Freunde wussten, er wird kein Vertrauen in einen guten Gott fassen können. Darum versuchen die Freunde gar nicht, in ihm Glauben zu wecken. Sie wenden den Glauben auf, den sie in sich selber finden, um den Mann zu Jesus Christus zu tragen. Hast du die Gemeinde schon mal so erlebt? Hat dich der Glaube der anderen schon einmal getragen? Niemand versucht, auf dich einzureden. Niemand fordert von dir, mehr Glauben zu haben, als es dir möglich ist. Und das ist gut so, denn du würdest ja gerne, aber du kannst gerade nicht. Da sind Menschen, die dich mit ihrem Glauben tragen. Für mich sind Gottesdienste so etwas. Manchmal singe ich aus vollem Hals und mit ganzem Herzen mit. Ich mag es, Gott mein Vertrauen in den Liedern entgegenzusingen. Aber ich kann mich auch an Gottesdienste erinnern, in denen ich dankbar war für vorformulierte Gebete, für Stille, dafür, dass andere gesungen haben und ich mich in ihrem Gesang aufgehoben gefühlt habe, weil ich keine eigenen Worte für meinen Glauben gefunden habe und weil ich nicht aus vollem Hals mitsingen konnte. Dann habe ich mich in die Gebete und die Lieder der anderen fallen lassen. Ich musste nicht selbst glauben, ich konnte mich von ihrem Glauben tragen lassen. Ich erlebe das als Gnade. Können wir das hier? Kannst du das? Kannst du einen Menschen deinen Glauben zur Verfügung stellen, wenn er nicht mehr glauben kann? In dieser Erzählung ist der Glaube der anderen die Rettung für den Mann auf der Trage. Wie haben das wohl die Leute in dem Haus erlebt? Dicht gedrängt stehen sie, froh, Jesus zu sehen und auf seine Worte hören zu können. Vielleicht auch ein bisschen neidisch auf die Leute, die draußen sind, an der frischen Luft, denn es ist auch ein bisschen stickig im Raum. Was Jesus zu sagen hat, das ist faszinierend, neuartig, wohltuend. Und ja, auch in diesem stickigen Raum hören sie ihm gerne zu. Da merken sie erst gar nicht, dass sich auf dem Dach etwas bewegt, etwas regt. Schritte, Schaben, Kratzen. Erst als Staub und Steine von oben auf sie herabrieseln, werden einige aufmerksam auf das, was da oben geschieht. Ein kleines Loch wird sichtbar. Ein Lichtstrahl fällt hinein. Fleißige Hände machen, dass das Loch schnell weiter wird. Ein Stück blauer Himmel wird sichtbar. Ein frischer Luftzug, schön kühlend. Gesichter erscheinen um das Loch herum, Augen mit suchendem Blick. Sie schauen durch den Raum, sie finden Jesus und gucken ihn erwartungsvoll an. Dann verschwinden die Gesichter. Wieder sind nur Hände zu sehen, sie machen das Loch schnell größer. Kurz verschwinden auch die Hände. Dann tauchen die Männer wieder auf mit einer Trage und einem Mann darauf. Sie lassen die Trage mit dem Mann behutsam vor Jesus herunter. Jesus schaut auf den Mann. Dann wendet er seinen Blick hoch zu den vier Freunden. Was haben sie für ihren Freund alles unternommen? Wie groß ist ihr Zutrauen, dass Jesus ihnen helfen kann? Das berührt ihn, das rührt ihn an. Er schaut wieder auf den Mann auf der Liege. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ein Moment ist es fast still im Raum. Die Leute versuchen zu erfassen, was sie hier gerade sehen und hören, was hier gerade passiert ist. Einige Schriftgelehrte sind unter den Zuhörern, Menschen mit Autorität in geistlichen Dingen geben sie den Ton an. Sie schauen sich gegenseitig an. Im Blick der anderen finden sie wieder, was sie selbst denken. Sie sind sich darin einig. Das ist Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben. Das kann nur Gott. Wie schwer Sünde wiegt, das hat ihr Volk über Jahrhunderte am eigenen Leib lernen müssen. Auf Generationen hat die Schwere ihrer Schuld gelastet. Sünde ist destruktiv. Sünde zerstört die Gemeinschaft. Menschen werden sich gegenseitig zum Wolf. Manchmal machen sie sich das Leben zur Hölle. Sünde trennt Menschen vom Leben, von der Liebe, von Gott. Sünde tötet. Das wissen diejenigen, die sich in den alten Schriften auskennen, und sie haben natürlich recht. So leichtfertig sollte man mit der Sünde nicht umgehen. Nur Gott kann Sünden vergeben. Was erdreistete sich Jesus also, so zu tun, als könne er das auch? Das ist doch Gotteslästerung. Davon sind sie überzeugt. Ob diesem Menschen die Schuld vergeben werden kann, da sind sie sich nicht so sicher. Ja, Sünde ist destruktiv. Sünde darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Doch die Schriftgelehrten wissen nicht, wie nah ihnen in diesem Augenblick die Vergebung ist. Jesus Christus läuft nicht Gefahr, die Sünde auf die leichte Schulter zu nehmen. Schwer beugt er sich unter sie. Er kommt Menschen nahe, um mit ihnen an ihrer Sündenlast zu tragen. Er lädt sich die Sünden auf und trägt sie zum Kreuz. Christus läuft wirklich nicht Gefahr, Sünde auf die leichte Schulter zu nehmen. Und hier mitten im Raum, gleich neben der Trage, steht Jesus, der die Sünde der Welt trägt. Nur woher sollen die Schriftgelehrten das wissen? Sie ahnen nicht, wie nahe ihnen in diesem Augenblick die Vergebung gekommen ist. Als christliche Gemeinden haben wir den Auftrag, Versöhnung und Vergebung in die Welt zu tragen. Das ist unser Job. Wir wissen von Christus. Wir wissen, wie nah die Vergebung ist. In der Kirche sollen Menschen Gottes geöffneten Armen begegnen. Er heißt alle Menschen willkommen. Aber müssen wir nicht auch von der Sünde reden? Müssen wir den Menschen nicht sagen, dass sie Sünder sind? An die Christinnen und Christen in Rom schreibt der Apostel Paulus: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Man kann auf Menschen einreden und versuchen, ihnen ihre Sünde vor Augen zu malen, Aber wer hört das denn schon gerne? Da machen Menschen zu, das will man nicht. Und vielleicht machen sie gerade deshalb zu, weil wir Menschen doch oft selbst schon gut genug wissen, was in unserem Leben falsch läuft. Das braucht man uns gar nicht sagen. Es ist Gottes Güte, die Menschen zur Umkehr treibt. Gottes Güte lockt Menschen, ihr Leben zu ändern. Wenn wir spüren, wie nah die Vergebung ist, dann fällt es leichter, auch die eigene Schuld einzugestehen und sie loszulassen. Hier bei Christus wachsen Glaube und Vertrauen in Gott. Er heißt uns mit offenen Armen willkommen. Die Schriftgelehrten wissen nicht, wie nah ihnen die Vergebung ist. Darum sind sie zaghaft und hasenherzig darin, Menschen freizusetzen. Aber als Christinnen und Christen wissen wir, Gott vergibt gerne. Und doch ein bisschen habe ich gestutzt, dass Jesus dem Mann auf der Liege die Schuld vergibt. Nicht, weil er es nicht wollte, sondern weil doch eigentlich was ganz anderes oben auflag. Vergebung der Schuld, ist das das Erste, was dieser Mann braucht? Die Freunde haben ihn doch zu Jesus getragen, dass er ihm hilft. Nicht, dass er ihm die Schuld vergibt, sondern er sollte ihn heilen. Das ist doch ganz offensichtlich. Ist das nicht typisch? Der Geistliche spricht über Sünde, obwohl der Mensch vor ihm doch ganz offensichtlich ganz andere Probleme hat. Ja, das ist ganz offensichtlich. Und gerade darum könnte es dem Mann so gut getan haben, dass Jesus nicht auf das Offensichtliche zu sprechen kommt. Dass er nicht nur den Gelähmten in ihm sieht. Vielleicht ist er dankbar, dass endlich mal jemand nicht sofort auf seine körperlichen Gebrechen zu sprechen kommt. Das geschieht so oft. Menschen, die äußerlich und für alle zu sehen irgendwie anders sind, werden auf das reduziert, was anders ist. Immer und immer wieder werden sie darauf angesprochen. Das ist Thema, sobald sie in den Raum kommen, denn man sieht es ja direkt. Der Flüchtling, der Mann im Rollstuhl, das arme Kind, dessen Eltern sich keine neue Kleidung leisten können, die lesbische Frau mit ihrer Partnerin, der blinde Mann. Man sieht es ist auffällig, es ist anders, es fällt ins Auge und darum spricht man auch gleich darüber. Oh, toll, ich bin beeindruckt, wie du das machst. Ich könnte das nicht, ohne etwas zu sehen, findest du dich zurecht. Ich bewundere dich dafür. Das ist gut gemeint. Das ist ein Kompliment. Und doch, der Mensch wird wieder und wieder darauf gestoßen, du bist blind. Du bist anders als wir. Vielleicht war der Mann von Herzen dankbar, dass Jesus ihn nicht zuerst auf seine Lähmung angesprochen hat. Ein Mensch will Kontakte knüpfen, ins Gespräch kommen, Menschen kennenlernen und kennengelernt werden. Und da hilft es nicht, wenn alle vor allem den Homosexuellen, die Frau mit Fluchterfahrung oder den Menschen mit Handicap sehen. Der Mann mit Migrationshintergrund will nicht wieder und wieder erzählen, wie es in seiner Heimat aussieht, sondern er möchte gerne, dass Deutschland seine Heimat werden darf. Ein Mensch will als ganzer Mensch gesehen und respektiert werden, nicht nur das, was anders ist und was gleich ins Auge fällt. Christus sieht den Mann auf seiner Liege. Er spricht ihn nicht zuerst auf seine Lähmung an, das Handicap. Er schaut ins Herz. Er sieht, was der Mensch braucht. Ihm liegt es daran, dass dieser Mensch zu einer vertrauensvollen Beziehung mit Gott findet. Dieser Morgen war turbulent für den Mann. Der ritt durch die Stadt. Was wollen seine Freunde mit ihm jetzt machen? Was soll es bringen, dass sie ihn zu diesem Rabbi bringen? Er ist hin und her gerissen, ob er die Hoffnung wagen soll, dass der ihm helfen kann, oder ob er es nicht tut, um nicht enttäuscht zu werden. Ein ganz schön anstrengender Ritt. Und dann decken sie tatsächlich das Dach ab, lassen ihn runter in den Raum. Alle schauen auf ihn, sehen sein Leiden, seine Hilflosigkeit, wie er an seine Trage gefesselt ist. Mitleid schlägt ihm entgegen von einer Ansammlung fremder Menschen, von denen er die meisten noch nie gesehen hat. Das ist schwer zu ertragen. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, sagt der Rabbi Jesus. Kein Wort über seine Krankheit, Vergebung, Bereinigung seiner Beziehung zu Gott, Klärung, ein Neustart mit Gott. Das tut ihm gut. Im Raum entsteht Unruhe, eine Diskussion um Glaubensfragen wird vom Zaun gebrochen. Das interessiert den Mann gerade überhaupt nicht. Er spürt, dass Jesu Wort in ihm etwas ins Rollen bringt. Eine Last fällt von ihm ab. Seine Seele kann frei atmen. Er fasst Mut. Was ist leichter, Sünden zu vergeben oder diesen Mann aufzufordern, aufzustehen und zu gehen? Jesus schaut ihn an mit wachen, aufmerksamen Augen. Steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Da wagt der Mann das, er bewegt sich, er geht. Die Erstarrung löst sich. Er geht, steht auf, nimmt die Liege und geht. Lähmungen können auf eine Schädigung der Nerven zurückzuführen sein. Die Informationen, dass Gliedmaßen sich bewegen sollen, kommen nicht an. Aber auch Angst und Mutlosigkeit können lähmen. Dann kann ein Mensch sich zwar physisch noch bewegen, aber er kommt nicht in die Gänge, hat keinen Antrieb. Wenn ich denke, ich könne doch nichts tun, was kann ich denn schon ändern? Was habe ich denn schon zu sagen? Die anderen können besser reden als ich. Das kann lähmen. Der Mann steht auf, nimmt seine Liege und geht. Christus löst die Erstarrung. Menschen kommen in Bewegung, wenn sie erkennen, welches Potenzial Gott in sie gelegt hat. Dieses lähmende Gefühl, was kann ich denn schon machen? Ich kann doch nichts verändern. Christus weckt in Menschen das Gefühl, etwas bewegen zu können. Er löst die Erstarrung. Da schlummert etwas in mir. Das will entdeckt werden. Ich hatte großes Glück. Ich bin als Teenager in einer Gemeinde aufgewachsen, die genau das konnte. Eigentlich habe ich es oft als Zwang empfunden, in diese Gemeinde zu gehen. Das geht Teenager nun mal so. Aber in dieser Gemeinde durfte ich eben schon als Teenie freitags in einem Jugendcafé mitarbeiten. Und als eine Band gegründet wurde, da konnte ich den Bass spielen. Ich lag als Teenager auch oft stundenlang einfach auf dem Sofa. Ich konnte mich zu nichts motivieren. Das war wie eine innere Lähmung. Diese großartigen Aufgaben in der Gemeinde haben mir geholfen, dass sich diese Trägheit gelöst hat. Ich wünsche mir, dass Gemeinde ein Ort ist, an dem viele Menschen ihr Potenzial entdecken. Schon junge Leute können mitmachen und mit Lust und Freude etwas einbringen. Menschen, die mutlos sind und den Eindruck haben, dass sie nichts bewegen können, entdecken, dass das nicht stimmt. Wir können viel in Bewegung bringen. Gemeinde könnte ein Ort sein, an dem Menschen Mut fassen, ihre Trage verlassen und aufstehen. Markus erzählt eine gute Geschichte. Er erzählt von Jesus Christus, der Menschen heilt und frei macht. Er erzählt von Glauben, der auch für andere reicht. Er erzählt, wie nah uns in Christus die Vergebung gekommen ist. Christus, der alle Menschen willkommen heißt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Er erzählt, wie ein Mann, der an sein Bett gefesselt war, Mut fasst und Kraft bekommt, aufsteht und geht. Markus erzählt diese Geschichte, damit sie zu unserer Geschichte wird. Es könnte doch sein, dass Menschen hier in der Kreuzkirche ähnliche Erfahrungen machen. Es könnte doch sein, dass das wieder und wieder geschieht. Und es geschieht schon lange und ganz schön oft. Amen.